Deutschland das Dreiländereck. Ich habe im Tal der Ahnungslosen gewohnt, weil wir konnten kein Westfernsehen gucken, wie andere in der DDR konnten das, bei uns ging das nicht. Ich bin dort oft bei Oma und Opa gewesen. Meine Mutter war sehr jung, als sie mich geboren hat. Und ich war schon als kleines Kind mit einer Tierärztin jeden Tag unterwegs. Bevor ich in die Schule kam, wusste ich schon, wenn eine Kuh oder ein Schaf oder ein Pferd oder so irgendwas hatte, was ich im Auto zu holen hatte, damit die Tierärztin das Tier behandeln konnte. Das hat natürlich schon im Kindergartenalter meinen Wunsch geweckt, ich will Tierärztin werden. Ich bin dann in die Schule gekommen und in der Schule gab es ja in der DDR, war ja alles durchorganisiert bis zum Kleinsten. Da gab es als erstes von der ersten bis vierten Klasse oder dritten Klasse die jungen Pioniere. Wir haben ein blaues Halstuch bekommen, damit man mich und uns und mich erkannt hat. Weißes Hemd, blaues Halstuch. In der vierten Klasse bekamen wir dann ein weißes Hemd und ein rotes Halstuch. Da war man dann schon größer und man wurde immer stolzer. Und irgendwann kam die Zeit, wo wir das ausgezogen haben und ein Blauhemd angezogen haben. Das war die FDJ. Und die FDJ war die Freie Deutsche Jugend. Die war dann schon recht linientreu. So bin ich auch aufgewachsen, völlig ohne Gott. Ich habe eigentlich nicht viel gewusst. Ich hatte von Freundinnen, die in der Christenlehre waren, manchmal solche Bilder bekommen, solche kleinen Papierbildchen, die man sammeln konnte. Da bin ich dann auch manchmal heimlich hingegangen, damit ich auch so ein Bild bekomme. Zu Hause durfte ich das, glaube ich, gar nicht erzählen. Ich denke, da hätte meine Mutter schon Terror gemacht. Bis dahin war ich immer noch sehr linientreu und dann ging irgendwie die Lehre los. Ich wusste, wenn ich Tierärztin werden möchte, muss ich einen Beruf mit Tieren lernen. Also habe ich einen, ja, ich würde sagen, bei euch nennt man das Bauer gelernt. Wie man Kühe melkt, Kühe füttert, was man alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, dann habe ich dort gelernt. Das war ja die Grundlage. Und in der Zeit meiner Lehrausbildung habe ich halt gemerkt, das geht nie. Das geht nie, was die Kommunisten da machen, das geht voll in die Hose. Und meine Rebellion wurde natürlich immer größer, immer stärker. Ich habe dann meine Lehre natürlich gemacht, auch gut abgeschlossen, aber am letzten Tag meiner Lehrausbildung habe ich sozusagen dieser ganzen Sache in den Rücken gedreht. Ich bin zur Prüfung gegangen und wusste, wenn du dort mit Levis kommst oder Wrangler, die es im Westen gab, nicht im Osten, dann darfst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Also zieh dir mal vorsichtshalber eine Hose drunter. Habe ich auch gemacht. Unter dem FDJ-Hemd habe ich ein T-Shirt gehabt und bin dann dort zur Prüfung gegangen. Der Lehrer hat mich natürlich gleich völlig entsetzt empfangen, was ich für eine Hose anhabe. Und solches kapitalistisches Zeug kommt hier nie rein. Sag ich, okay, zieh ich sie halt aus. Dann habe ich sie ausgezogen, ihm in die Hand gedrückt und gesagt, schön aufpassen, ist aus dem Westen. Dann bin ich reingegangen, habe meine Prüfung geschrieben, bin wieder rausgekommen, habe gesagt, meine Hose angezogen, meine FDJ-Bluse ausgezogen und die schenke ich dir jetzt, die kannst du verhökern. Und bin aus der FDJ ausgetreten, weil ich gedacht habe, das geht beim besten Willen nicht, was die da machen. Das war eine regelrechte Jugendlichenausbeutung, mehr nicht. Das hatte natürlich Folgen. Und ich konnte fortan Spießruten laufen. Ich war froh, dass meine Lehre zu Ende war. Es waren dann nur noch 2-3 Tage, aber die haben gereicht, um zu wissen, dass ich das Richtige gemacht habe. Ich habe dann in einer großen Milchviehanlage angefangen, mit 600 Tieren zu arbeiten. Und dort kam dann jede Woche kam der Parteisekretär und hat mich genervt. Aber das war nicht der Einzige. Da kam noch jede Woche eine Frau und hat mich zu ihrer Bibelstunde eingeladen. Und irgendwann habe ich gedacht, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Wer glaubt denn diesen alten Mist noch? Von Gott hatte ich ja überhaupt kein Bild. Für mich war das irgendwo der alte Opa im Schaukelstuhl, der die Babys huschelt und mehr nicht. Nach einem Jahr permanenten Nerven. Den Parteisekretär hatte ich inzwischen los. Dem habe ich deutlich genug gesagt, aber meine Kollegin hatte etwas an sich, da habe ich gedacht, nee, ich konnte ihr einfach nicht böse sein, nicht dumm kommen. Die hatte irgendetwas, was mich schon interessiert hat. Ich wusste nur nicht, was es war. Irgendwann habe ich zu meiner Kollegin gesagt, die hat sie nämlich auch genervt, wir gehen heute Abend dorthin, hören uns das an, sind ganz brav und sagen dann, ja, Hanna, wir haben uns das jetzt angehört, aber weißt du, dieses alte Zeug glaubt eh keiner mehr und wir sind sowieso viel zu modern. Das ist überhaupt nichts für uns. Dann kommt der Pfarrer dort in diese Bibelstunde, so ein Pfarrer der Brüdergemeinde in Herrnhut, und sagt, er hätte heute mit Gott geredet. Da habe ich mir schon das Lachen verbeißen müssen, weil das konnte ich mir nur nie vorstellen, wie er das gemacht hat. Und sagt, ja, also Gott hat ihm gesagt und sehr, sehr aufs Herz gelegt, er soll heute doch über etwas völlig anderes sprechen. Und für die Insider unter uns, er hat die Geschichte von der Frau am Brunnen erzählt. Und ich habe mir das so angehört, so vielleicht so 5 Minuten, was er da vorgelesen hat. Dann bin ich aufgesprungen, völlig rot und wütend und habe gesagt, jetzt bist du ruhig. Weil ich konnte das überhaupt nicht verstehen, wieso erzählt der mein Leben? Das geht doch gar nicht, woher weißt du das? Der kennt mich überhaupt nie, das geht nie. Bin dort rausgerannt und habe draußen gestanden. Ich weiß noch, dass es sehr, sehr eisig war, dieser Februar, diese Februarnacht, und habe gesagt, ja, aber woher weißt du das denn wirklich? Das geht doch überhaupt nie. Woher kennt der mein Leben? Das kann er doch nie machen, noch dazu vor den ganzen alten Frauen erzählen. Die quatschen das doch im Dorf rum und ich war völlig außer mir. Bin nach Hause und am nächsten Tag, nach einer ziemlich schlaflosen Nacht, bin ich auf Arbeit gegangen und da kam meine Kollegin Hanna und die habe ich erstmal gefaltet wie ein Westpaket. Ja. Was ihr denn einfällt, diesen älteren Herrn doch alles von mir zu erzählen und wo sie das überhaupt her weiß. Und Hanna grinste immer mehr und je mehr sie grinste, desto wütender wurde ich. Und sagt sie, Carmen, ich weiß überhaupt nichts von dir, wie du so lebst. Keine Ahnung, ich kenne dich hier von der Arbeit und sonst nicht. So, aber wo weiß der das denn her? Tja, sag ich, wenn der das weiß, du ihm nichts gesagt hast, dann muss es ja Jesus geben. Also für sie war das natürlich so logisch und ganz klar. Ja, sagt sie, natürlich gibt es ihn. Und dann habe ich mich hinter 65 wedelnden Kuhschwänzen auf den Gang gekniet und habe mein Leben Jesus übergeben. Weil das war mir so sonnenklar, dass es Jesus geben musste. Und es ist völlig egal, wo. Und wenn es im Kuhstall ist, spielt keine Rolle. Hauptsache ist, dass es passiert. Das ist wichtig. Ich bin dann durch die Kante gerannt, wirklich wie meine Kollegin Hanna, und habe jedem, der es hören wollte, und natürlich am liebsten denen, die es nicht hören wollten, weil ich kannte mich ja. Ich weiß ja, was ich mit mir erlebt habe. Denen habe ich erzählt, wie toll es ist, mit Jesus zu leben. Und irgendwann haben sie mich natürlich für verrückt erklärt und gesagt, jetzt ist sie völlig durchgeknallt, jetzt hat sie was ganz Neues gefunden. Und es war ja auch wirklich was völlig Neues. Es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. 5 Jahre lang habe ich das gemacht. Ich bin nicht müde geworden. Irgendwann habe ich meinen späteren Mann kennengelernt. Habe mich gewundert, dass es noch mehr auf der Erde gibt, außer von Jesus zu reden. Und das war eigentlich nicht gut, weil ich habe mich immer mehr von ihm entfernt. Dann war ich nur mit meinem Mann beschäftigt. Das hat die Folge hatte, dass wir ein Kind bekommen haben. Und ich habe mich immer mehr von Jesus entfernt. Ich habe ihn nie aus meinem Herzen verbannt. Das habe ich nie getan. Aber ich habe immer gesagt, Herr, ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann heute keine Bibel lesen. Heute können wir nicht miteinander reden. Habe ich heute gar keine Zeit. Dann kam die Wende. Und wir konnten endlich das tun, was wir ja unser Leben lang schon tun wollten und nie konnten, nämlich richtiges Geld verdienen. Diese Alu-Chips in der DDR, das wusste jeder, dass die nichts wert waren. Und nach der Währungsunion ging es los, wir konnten richtig Knete machen und das haben wir mit allen Einsätzen, die wir hatten, haben wir das getan. Mein Mann hat dann eine Firma übernommen, wollte unbedingt Unimog-Vertreter werden, Mercedes war dann da. Und die haben gesagt, ja, super, die Bedingungen sind ideal. Es wäre nur schön, wenn wir es in eine Familienhand legen könnten. Okay, dann heiraten wir halt. Dann haben wir geheiratet. weil das war nämlich eine ganz wichtige Voraussetzung bei Mercedes. Da musste von unten her Ordnung herrschen. Und das haben wir getan. Wir haben dann geheiratet und haben vom 1. Januar bis zum 31. Dezember gearbeitet. Es gab die ersten Jahre keinen Urlaub. Urlaub war ungesund. Und das Einzige, wo ich mal zu Hause war, war der Sonntag. Irgendjemand musste ja unser Haus sauber machen. Und das haben wir auch fertig bauen, das haben wir bauen lassen, weil wir selber keine Zeit haben. Wir hatten nur das Geld verdienen und das Arbeiten im Kopf. Meine Tochter war irgendwann dann in der 4. Klasse und fing an, am Anfang der 4. Klasse, ja, ich würde gern reiten wollen. Und weil ich eine pfiffige Mutter bin, habe ich gedacht, okay, Nicole, wenn du mir die Bildungsempfehlung fürs Gymnasium auf den Tisch legst, kriegst du deine erste Reitstunde. Sie hatte also ein ganzes Jahr Zeit, für alle jungen Mütter unter uns, merken, manchmal hilft's. Es kam wirklich keine 4, keine 3, nichts mehr. Sie hat nur noch 1 und 2 geschrieben und am Jahresende kam die Bildungsempfehlung und damit auch ihre erste Reitstunde. Das habe ich gemacht. Dann musste ich mich in der Woche 3x2 Stunden von meiner Arbeit wegbewegen, weil ich mein Kind zum Reitunterricht gebracht habe. Und ich saß dann da und habe gedacht, oh nein, jetzt sitzt du jede Woche 6 Stunden hier, was könntest du in den 6 Stunden für Geld verdienen? Nein, du gibst es aus. Das kann doch nie wahr sein. Das habe ich eine Weile ausgehalten, dann habe ich gedacht, das hilft nie. Das Mädel lernt ewig nicht reiten. Das dauert noch eine Weile. Am besten ist, du lernst es auch, dann fällt das nie so oft, da bist du abgelenkt. Habe ich gemacht, nur ging es bei mir ganz schnell. Das war der Unterschied. Nach einer längeren Zeit konnte dann meine Tochter auch reiten und es hat natürlich voll Spaß gemacht. Ich habe dann auch die Liebe dazu entdeckt und wir haben ganz viel unternommen mit Leihpferden und da kam natürlich Nicole auf die Idee, wisst ihr Mama, eigentlich könnten wir uns doch Pferde kaufen, du hast doch genug Geld. So, stimmt. Wenn du mir versprichst, es ist ein bisschen ein teureres Pferd, dann können wir das tun. Ich will nicht so einen billigen Gaul haben. Dann hat sie sich, wer sich mit Pferden auskennt, weiß, dass diese Rassen nicht so billig sind, so ein Chagger-Araber ausgesucht. Das war schon was Kleines, Flinkes. Aber ich habe gesagt, nee, also passend zu mir muss es was Edles sein. So was Kleines nehme ich überhaupt nie. Es muss groß sein, edel, wenn es geht, schwarz oder weiß. Dann bin ich nach Moritzburg gefahren, ins Gestüt und habe mir natürlich einen echten Trakehner ausgesucht. Im Winter Kohlraben schwarz. Und im Sommer so richtiges dunkles Mockerbraun, was ganz Edles, 1,75. Eine angemessene Größe für mich, ne? Zu der gleichen Zeit habe ich dann angefangen, meine eigene Firma aufzubauen, weil ich gedacht habe, also das, was mein Mann macht, ist ja wirklich, ne? Ich kann das besser. Und ich konnte es tatsächlich besser. Ich habe in den 3 Jahren dann so viel Geld verdient und hatte überhaupt keine Zeit mehr, dieses Geld auszugeben. Irgendwann habe ich dann seinen Baumaschinenpark abgekauft, weil ich mit dem Geld nicht mehr wusste, wohin. Die kleinen Maschinen Cash bezahlt, Minibagger, kleine Kompaktlader und sowas. Das war ja keine Hürde. Geld hatte ich mehr wie genug. Die großen dann als Finanzierung, damit ich auch ein paar Kosten habe. Ja, und dann kam Ostern 2000. Wir wollten also ausreiten. Haben uns gefreut. Ich dachte, ja Mensch, mal einen ganzen Tag auf dem Pferd ist doch echt was Cooles. Ja, wir sind dann los, ganz zeitig früh, ausgeritten in den Wald. Eine Freundin ist mitgeritten, wir hatten übrigens inzwischen dann schon 5 Pferde. Und sie ist dann mitgeritten, 3 Reitpferde und 2 Fohlen. Da kann man übrigens, wenn man es gut anstellt, auch Geld verdienen. Ne? Wenn man das vernünftig macht und die richtigen Pferde zusammentut, dann kann man da richtig Geld verdienen, denn wenn das schon als Fohlen den ersten Platz belegt, dann weiß man schon, das wird was und das wurde auch was. Dieses Fohlen ist später sogar eine eingetragene Herdbuchstute geworden, also man kann Geld machen damit. Was anderes habe ich sowieso nie gemacht, nur das, was Geld gebracht hat, habe ich getan, alles andere sein gelassen. Wir sind also losgeritten, meine Freundin hatte keinen Helm, habe ich ja meinen gegeben mit dem weisen Wort. Damals dachte ich noch, ich bin weise. Hier, mir passiert sowieso nichts. sind dann so Stunde, anderthalb Stunden in den Wald geritten, weil es war an dem Tag sehr warm, gemeldet und war auch so. Und meine Tochter wollte mit ihrem Pferd unbedingt baden. Und Pferde sind ja manchmal wie Esel, ziemlich stur. Randy wollte nicht ins Wasser, also schlau wie wir waren, stecken, Bändel dran, Möhre dran, vor die Nase gehalten. Möhre war weg, Randy nicht im Wasser. Wir haben uns dann ein bisschen auf der Wiese rumgetümmelt und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reiten wir aber weiter. Polnische Grenze nie weit und die tschechische ebenfalls nie, Grenzen waren offen, es gab also kein Hindernis mehr. Da habe ich erst mein Pferd meiner Freundin gehalten, gegeben, in die Hand gedrückt, dann meiner Tochter geholfen, weil sie keinen Sattel hatte. Und was macht man garantiert nie, wenn man im Pferdestall ist? Man geht nie von hinten ran, oder? Die Reiter wissen das, dass Pferde da einen ganz eingeschränkten Blickwinkel haben. Und mein Pferd ist immer von hochgestiegen und hat nach dem Gregor, nach dem anderen ausgeschlagen. Und ich vermute mal, da hatte ich wieder diese Dollarzeichen anstatt Pupillen und habe gedacht, wenn die denn trifft und die fällt runter, dann zahle ich mich dumm und dämlich mein Leben lang. Dass ich gut versichert war, war in dem Moment komplett weg bei mir. Mein Pferd steigt von hoch, ich renne von hinten dazwischen und ich bekomme genau den rechten Huf, der einen doppelten Hufbeschlag hatte, mitten ins Gesicht. Ich bin durch die Luft geflogen, mein Kopf ist auf dem einzigen großen Feldstein, der da lag, gelandet. Das war der Schädelbasisbruch, der Genickbruch. Ganz zum Schluss zeige ich euch ein Röntgenbild, aber erst zum Schluss, wie das aussieht, wenn man so einen Huf im Gesicht hatte. Das Blut kam aus Nase, Ohren, Mund, Hinterkopf, überall raus. Meine Tochter ist natürlich von ihrem Pferd gesprungen, hat mich in eine stabile Seitenlage gelegt, damit ich nicht an meinem eigenen Blut ersticke, ist auf mein Pferd gesprungen und mit dem Handy in Empfangsnähe. Also wenigstens dort hinten war gar kein Empfang. Hat dann im Reiterhof angerufen, die haben sofort den Notarzt alarmiert. Wie der das gemacht hat, innerhalb von einer halben Stunde dort zu sein, ist mir bis heute ein Rätsel. Wenn man weiß, wo diese Waldstelle ist, kann man das nicht nachvollziehen. Geht nie. Der war dann da, hat mich liegen sehen. Wir kannten uns sehr gut. Die Kinder sind zusammen in eine Klasse gegangen. Und er hat meine Tochter sofort vorgewarnt, als er mich hat liegen sehen und hat gesagt, Nicole, du musst mit dem Allerschlimmsten rechnen. Dass meine Tochter so geistesgegenwärtig war und eigentlich total kühl reagiert hat, wie eine automatische Abfolge, was sie tun musste, bin ich ihr heute noch dankbar. Oder jetzt bin ich ihr dankbar. Die haben mir dann tatsächlich noch so eine Halskrause um den Hals gerammelt, obwohl mein Genick gebrochen war. Krass. Und haben mich ins Krankenhaus gebracht. Dort haben sie mir dann eine Überlebenschance bis Mittag gegeben. Es wäre vielleicht noch eine Stunde gewesen. Und niemand kann das nachvollziehen. Ich habe das versucht, auch Jahre später mal rauszukriegen, wer eigentlich den Hubschrauber bestellt hat. Niemand. Steht in keinem Buch, wer das gemacht hat, keine Ahnung. Der Sanitäter kam und hat gesagt, wir sollen ja eine Frau abholen mit ihrem Reitunfall. Haben sie mich mitgegeben, weil die haben wahrscheinlich gedacht, naja, wird wahrscheinlich sich während des Fluges gleich erledigen, weil es hat ja eh keiner dran geglaubt. Die haben dann vom Flug, vom Hubschrauber aus die OP vorbereitet, per Funk. Dann bin ich 6 Stunden notoperiert worden und dann lag ich da. Meine Tochter und mein Mann waren inzwischen da. Meine Tochter hat gefragt, was wird jetzt mit meiner Mutter? Ja, wir haben alles getan. Was die nicht wussten, war, dass ich meinen Unfall völlig anders erlebt habe. Ich habe den Tritt ins Gesicht gekriegt und es war stockdunkel. Und eine Stille, wie ich sie eigentlich die ganzen Jahre nie wieder hier erlebt habe. Das war eine ganz eigene, selbstständige Stille. Losgelöst von allem, was hier ist. Und ich wusste, jetzt stirbst du. Es ist vorbei. Da lief ein Film vor mir ab und ich habe so mein Leben gesehen und irgendwann kam die Erkenntnis und ich habe gedacht, oh weia, Wenn du jetzt vor Jesus stehst und der fragt dich, warum hast du das oder jenes, alles, was ich da gesehen habe, getan, ich hätte nicht eine einzige vernünftige Antwort gehabt. Nicht eine. Mir war klar, dass ich, egal was ich auch immer getan habe, völlig unüberlegt gehandelt habe. Schon menschlich gedacht, aber nicht bis zum Ende. Dann war Ruhe. Ich war mit einem Satz im Licht, der Film war vorbei und ich habe erst mal zugeguckt, wie die mich operieren. Ich habe mit denen geredet und habe gesagt, was macht ihr denn dort? Und ich bin hier, hallo, und niemand hat auf mich reagiert, als wäre ich Luft. Die haben gesägt, geschnitten, gebohrt, unglaublich. Unglaublich, ich empfehle das niemandem, bei seiner eigenen Operation zuzugucken, wirklich. Aber die haben auch nicht reagiert und irgendwann habe ich gedacht, ja, was willst du denn hier machen? Ich bin noch gar nicht mehr da. Ich war eigentlich für mich, war ich gestorben. Und plötzlich nimmt mich jemand an die Hand und ich habe gedacht, hey, jetzt, was ist das? Es war, als ob ich in einen Ozean voller Liebe stürze. Das war das Erste, was ich empfunden habe. Mir läuft immer noch die Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ich habe gedacht, so viel Liebe auf einen Haufen geht doch überhaupt nie. Wo bist du denn jetzt gelandet? Ich habe mir nicht getraut, ihn anzusehen. Ich wusste genau, wer das war. Aber ich hatte so viel Respekt vor diesem Moment. Und seitdem weiß ich auch, was es bedeutet, Furcht. Die Furcht, die in der Bibel steht, ist nämlich Ehrfurcht. Und die hatte ich. In diesem Moment war mir das klar, wer das ist. Ja, und er hat gesagt, komm, ich zeig dir was. Dann sind wir losgegangen und er hat mir ein Stück vom Himmel gezeigt. Ich habe nie alles gesehen. Ich habe nie das gesehen, was irgendwann mal dann noch kommt. Denn wenn das Band gerissen wäre, wäre ich heute nie hier. Das steht fest. Wir sind dann über Straßen gegangen, die waren wirklich von Gold. Und in meinen Vorträgen sage ich dann immer, Mädels, wenn ihr wisst, ihr geht nach Hause, zieht bitte keine High Heels an. Es ist tatsächlich Kopfsteinpflaster, nur aus Gold. Die Wiesen, das Grün, ist viel grüner als Grün. An jedem Grashalm ist ein Tautropfen, dort bricht sich dieses Licht. Es scheint dort keine Sonne. Als Sonne würde ich das nicht bezeichnen. Ich glaube, es ist Gottes Ausstrahlung, die dieses warme Licht, wo es kein Schatten gibt, gibt es nicht, wo alles klar und deutlich ist, die dieses Licht ausstrahlt. Ich habe Häuser gesehen, die waren eigentlich durchsichtig. Es ist alles ohne was zu verstecken, wie wir das heute so tun, ne? Gardinen zuziehen, dass ja keiner was sehen kann und lauter solche Sachen, das gibt es dort nicht mehr. Es ist alles Liebe pur. Es gibt keinen Schmerz mehr, keine Angst, keinen Kummer, keine Tränen, nichts. Ich habe eine Frau getroffen, die war schon viele, viele Jahre tot. Ich kannte die von früher. Die war an Krebs gestorben. Die kommt auf mich zu, sah aus wie das blühende Leben, klopft mir auf die Schulter und sagt, was machst du hier? Du bist ja noch gar nicht dran. Das wollte ich überhaupt nie hören. Denn ich war ja jetzt zu Hause. Dann sind wir an einer ganz langen Mauer vorbeigegangen, die sah aus wie Perlmutt. Ich muss dazu sagen, wenn man in den Himmel kommt, ist jegliche Dimension aufgehoben. Du siehst eine Million Farben und es tut deinen Augen nicht weh. Du hast alle Antworten, die du jemals haben wolltest auf deine Fragen. Und garantiert sind hier 95% der Leute hier drin, haben mal gesagt, wenn ich wäre vor Jesus stehen, werde ich ihn fragen, warum hast du das gemacht? Warum hast du das zugelassen? Warum musste ich das durchleben? Ihr werdet nicht fragen, weil ihr die Antwort wisst, weil dann sind wir tatsächlich ohne Wenn und Aber ein Stück von ihm selbst. Dann gibt es keine Trennung mehr. Diese Mauer war natürlich cool und für die Lobpreisband unter uns. Es war die geilste Mucke, die ich je gehört habe. Es war sogar so eine tolle Mucke, dass ich 2 Jahre gebraucht habe, um mich an irdische Musik wieder zu gewöhnen. Das war echt eine Katastrophe. Selbst Lobpreislieder waren für mich wie Horror in den Ohren. Ich habe eine Million Lieder gehört und nicht ein einziges hat von Kummer, Angst, Sorge, Schmerzen. Es war Anbetung pur. Und ich kann euch versichern, ihr werdet drin schwimmen in dieser Liebe, mit dieser Musik. Die Engel, die das gespielt haben, waren die einzigen, die ich gesehen habe mit Flügeln. Die waren überdimensional groß, also ein ganz Stückchen größer als ich oder als irgendwie der Größte hier drin, hatten Flügel und auf jedem Flügel war eine Flamme. Wenn ich dort durch dieses Tor durchgegangen wäre, wollte ich unbedingt rein. So eine Mucke kann man ja nicht einfach liegen lassen, ne? Dort wollte ich rein. Und Jesus hat gesagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und das war der Moment, wo ich ihn das erste Mal angeguckt habe, weil das war auch mir zu viel. Und da bin ich umgefallen. Das habe ich nicht mehr ausgehalten. Diesen Anblick, der war mir einfach zu viel. Jesus hat gesagt, ich habe noch mehr mit dir vor. Du musst wieder zurückgehen. Ich will nie zurück. Ich habe immer noch da gelegen. Irgendwann hat er mich angefasst. Seitdem habe ich hier eine handtellergroße weiße Stelle. Das war am dritten Tag meines Komas. Kam ich dann zurück mit dieser handtellergroßen weißen Stelle. Da hilft auch keine Farbe. Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil das nimmt keine Farbe an. Es ist halt so. Also habe ich gedacht, dann bleibt es. Und er hat gesagt, komm, ich zeige dir jetzt, warum. Das Erste, was ich gesehen habe, war ein Haus, so ein ganz typisches DDR-Haus, wie sie überall in der DDR gebaut wurden, über Jahrzehnte. Der Typ heißt EW65. Komischerweise wusste ich das, als ich zurückgekommen bin, wenn ich auch sonst nicht wusste, aber alles, was ich im Himmel erlebt habe, war ja sowieso relevant für mich. Dieses EW65, durch das sind wir durchgegangen und ich wusste genau, wie das aufgebaut ist. Ich wusste auch, es steht an der Ostsee. Ich kam aber 600 Kilometer weiter südlich aus der Oberlausitz. Bei diesem Haus war ein großer Hof mit Scheune und Stall. Dort standen auch meine Pferde, seltsamerweise. Und in dem Hof drin ein großer Tisch und lauter Frauen, völlig multikulturell, aller Hautfarben, mit Kindern, saßen dort, haben sich gefreut. Ich saß mittendrin und habe was erzählt. Ich dachte, ja, muss ja was Gutes sein, so wie die sich freuen. Kann es ja nichts Schlimmes sein. Das nächste Bild, was ich gesehen habe, war eine Kirche, groß, rot, rote Backsteine mit großen, grünen, ovalen Tor. Da sind wir reingegangen und mussten eine Treppe hochgehen, um in den Kirchsaal zu kommen. Das kannte ich nicht, dass der Kirchsaal oben ist. Dann macht er die Tür auf und ich sehe mich selbst auf der Kanzel stehen. Sag ich, da muss er sich wahrscheinlich getäuscht haben. Das kann ich nicht. Wir sind dann weitergegangen und er hat mir einen Hof gezeigt mit tausenden Menschen. Und ich war ganz verwirrt, weil die hatten alles Klamotten an, die heute keiner mehr anzieht. Ich wusste gar nicht, was das sein sollte. Es waren bestimmt 3.000, 4.000 Leute dort und alle haben gefeiert und sich gefreut und es war Musik und toll, keine Ahnung, was das war. Das nächste Bild war ein Kreis in einem Wohnzimmer mit 6 alten Damen und einem Herrn. Und ich saß da ebenfalls und habe ihnen was erzählt. Und sie saßen da und haben geguckt, ganz interessiert. Es muss also was Gutes gewesen sein, was Wichtiges. Sonst hätten sie nicht so interessiert geguckt. Das nächste Bild war ein größerer Raum und die Räume wurden immer größer, so wie hier und noch größer und noch größer und ich habe gedacht, das kann er doch nie machen, der kann mich doch nie vor so viele Leute stellen, was soll ich denn denen erzählen? Dann habe ich ein Bild gesehen mit meiner Tochter, meine Tochter war damals 15, als der Unfall passiert war, sie hatte ein Talar an, ein blondes Mädchen auf dem Arm. Wunderschönes blondes Mädchen mit blauen Augen. Ich war ganz verliebt in das Kind. Und neben ihr stand ein Mann, habe ich allerdings nur von hinten gesehen, mit langen blonden Haaren. Wo? Habe ich gedacht. Sie wollte nie einen Blonden. Sie wollte immer einen dunkelhaarigen mit Locken. Aber naja. Ja, und er hat gesagt, und jetzt geh zurück. Du brauchst keine Angst haben, ich gehe mit. Wörtlich hat er gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und du gehst und ich gehe mit. Immer wenn du irgendetwas sagen sollst, mach deinen Mund auf, ich rede. Naja, habe ich gedacht. Ich weiß nie, das geht bestimmt nicht. Und ich habe gesagt, nee, ich will nie. Ich wollte nicht dort weg, das war mein Zuhause. Ich wollte nicht weg. So was Schönes kann man doch nie einfach aufgeben. Und irgendwann hat er mir dann ein Bild gezeigt mit meinem Namen, nicht Carmen. Es war ein wunderschöner Name, aber stand kein Todestag drauf, nur ein Geburtsdatum. Ich wusste natürlich Jahre später, was das bedeutet, und meine Tochter hatte die Tafel in der Hand und hat geweint. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe ja. Aber du siehst mich ja liegen, ich kann gar nicht laufen. Dann habe ich mich nämlich wieder liegen sehen, mein Kopf überdimensional groß, logisch, bei so vielen Brüchen im Gesicht, verbunden, mit nassen Bettlaken zugedeckt, jede Menge Lüfter um mich, das sah aus wie im Schlachthaus. Es war eine Katastrophe. Und dann hat er gesagt, kein Problem für mich, wenn du nie laufen kannst, ich bringe dich zurück. Und es ging in einem Affentempo zurück. Heute würden wir sagen, der hat gebeamt. Da hat so sehr gebeamt, dass meine Körpertemperatur nämlich so hoch gestiegen ist und die Ärzte nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Dann haben die mich mit nassen Bettlaken, ich glaube, ich hatte 6 oder 7 Lüfter um mich. Später habe ich gedacht, die hätten mich genau in die Kühltruhe legen. Wäre zwar das Eis geschmolzen, aber naja. So, und dann war ich zurück in meinem Körper. Und von dem Tag an wusste ich natürlich sehr gut, was es heißt, wirklich frei zu sein. Wirklich, total frei und in ihm zu sein. Und es war für mich eine Katastrophe. Denn als ich dann nach nochmal 7 Tage nach dem künstlichen Koma geweckt wurde, hatte ich alles, was vorher in meinem Leben war, vergessen. Nur das, was ich im Himmel erlebt habe, das war mein Leben, sonst nichts. Ich hatte wirklich alles vergessen, und wenn man mal überlegt, wenn man früh die Augen aufmacht, alles, was man der Reihe nach automatisch tut, nichts, nichts. Ich hatte weder Geruchssinn noch Geschmackssinn, nichts, es war nichts mehr da, was an irgendwas Lebendes erinnert hätte. Das war eine Katastrophe für die Leute um mich drum herum, weil ich lag immer nur da und habe geguckt. Und alles, was ich gesehen habe, habe ich aufgesaugt wie ein nasser Schwamm. Denn das war alles neu für mich, alles. Ich wusste nicht, wie man isst, dass man überhaupt essen kann, was man mit dem Löffel macht oder Messer und Gabel, keine Ahnung. Nichts, ich wusste, ich als Millionär wusste nicht mehr, was Geld ist. Völlig irre. Ich finde, Gott hat einen unglaublichen Humor. Weil das war nämlich das, was ich von der Pike auf lernen musste wieder. Neu, völlig neu. Mit Geld umgehen, diese Erinnerung ist auch nie wiedergekommen. Das musste ich tatsächlich von ganz klein auf wieder lernen. Ich wusste auch nie, was Geld ist. Wenn das rumlag, keine Ahnung, weggeschoben, kenne ich nie. Ja, das war natürlich dann harte und schlimme Monate, wirklich. Die Genesung ist nie ganz so schnell gegangen, wie man dachte, was für die Ärzte natürlich voll der Hammer war. Ich kam aus dem Koma, nach 3 Tagen Koma, und mein Genick war ganz. Und das ging nicht mehr zu erklären. Oh, was haben die für Dinge über mir erzählt, was denn da passiert sein mag? Und der letzte Doktor, der dann nochmal geguckt hat, gesagt, wir können erklären, was wir wollen, das ist einfach nur ein Wunder. Das kann man nicht mehr erklären. Es geht nicht. Wenn ihr dann das Bild seht, seht ihr, dass wirklich ein ganzes Stück Knochen fehlt. Und alles war wieder ganz. Ich habe nie Probleme gehabt. Nichts, als wäre das schon immer so gewesen. Nichts, absolut nichts. Die Verletzung am Hinterkopf, die Ärzte hatten ja meinem Mann gesagt, sollte sie es schaffen, wird sie ab dem Hals querschnittsgelähmt sein und zu 90% geistig behindert. Als ich dann das erste Mal nach Stuttgart zu meinem Studium gefahren bin, habe ich gedacht, jetzt müsstest du eigentlich mal anrufen, was man mit so einer 90-prozentigen geistigen Behinderung alles machen kann. Stellt euch vor, ich wäre normal gewesen. Ja? Ich habe dann so langsam ging alles bergauf. Irgendwann durfte ich auch nach Hause. Ich habe mein eigenes Haus nichts mehr erkannt. Das war mir völlig fremd. Ich wusste nicht, wer mein Mann ist. Das muss ich euch sofort erzählen. Als der mich abgeholt hat, hat er mich mit meinem Auto abgeholt. Ich wusste weder, dass ich Auto fahren kann, noch dass ich ein Auto habe. Kommt der tatsächlich mit dem Auto ohne Dach? Also, wer fährt denn mit dem Auto ohne Dach? Man ist doch nie verrückt, oder? Ich habe so lange getobt neben dem Auto, bis er das Dach geschlossen hat und dann bin ich eingestiegen. Es hat 3 Jahre gedauert, bis diese Erinnerung tatsächlich wiederkam, ich kann selber Auto fahren. Hat ein bisschen gedauert. Ja, wir waren dann zu Hause, ich habe nichts wiedererkannt und meine Tochter war eigentlich immer für mich da. Sie hat sofort begriffen, was da passiert sein muss und hat mich Schritt für Schritt mitgeholfen, wieder ins Leben zurück. Aber ich wollte nicht, das war sehr schwierig, weil ich habe jeden Tag habe ich mit Gott gehadert, mit ihm regelrecht gekämpft. Hol mich wieder zurück. Ich kann nie hier bleiben. Die Menschen, die hier sind, sind alle furchtbar. Das will ich alles nie haben. Ich will wieder zurück nach Hause. Ich habe dann wieder laufen gelernt, Schritt für Schritt, immer jeden Tag einen Schritt mehr, so ungefähr, bis ich dann tatsächlich 1 Kilometer laufen konnte bis zum Pferdestall. Ich habe meine Pferde nicht mehr gekannt, nichts. Und da kommt eine Frau und steckt mir einen Zettel zu mit einer Telefonnummer und sagt, du, ich war in der Ostsee. Da habe ich eine ältere Dame kennengelernt, die würde gern ihr Haus verkaufen, hat Stall und Scheune, alles dabei. Ideal für dich und deine Pferde. Für mich und meine Pferde? Ich wusste ja nicht, dass ich welche habe, obwohl meine Tochter mir das ständig gesagt hat, das ist dein Pferd. Aber das war immer noch gelöscht. Ich habe den Zettel eingesteckt, ich bin dann zu einer Reha gefahren, meine Mutter als Begleitperson. Und am letzten Tag habe ich diesen Zettel gefunden und ich wusste bloß nicht, was telefonieren ist. Dann habe ich meiner Mutter den Zettel gegeben, sage ich, weißt du, was telefonieren ist? Ja. Und sage ich, dann ruf mal an. Und sage, ich muss jetzt erst nach Dresden in die Klinik und da muss untersucht werden. Ich habe hier immer noch 56 Schrauben und hier eine Stange, also ich bin noch ein kleiner Terminator. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann machen Sie die Stange raus, alles gut. Dann komme ich in 3 Wochen. Ansonsten können wir gleich fahren. Dann war ich in der Klinik, meine Mutter hat Bescheid gesagt, dann war ich in der Klinik und es passiert natürlich das, was nur mir passieren kann. Eine Titanstange im Knochen eingeschraubt bricht. Geht eigentlich gar nicht. Und trotzdem war sie kaputt. Die Ärzte haben natürlich gerätselt, was kann er, oh, ich habe mir Fragen über mich ergehen lassen, unglaublich. Sind Sie geschlagen worden? Haben Sie was Hartes gegessen? Ich habe meine Zähne überhaupt nicht auseinandergekriegt, geschweige denn irgendwas Hartes essen. Wir sind dann gleich an die Ostsee gefahren. Ich wusste halt nicht, wo das war, Wiebkenhagen, wer kennt schon dieses Nest? Ich wusste nur, es ist an der Straße zwischen Rostock und Stralsund. Wir sind losgefahren und als ich das Ortseingangsschild, so ein kleines grünes mit gelber Schrift, Wiebkenhagen, habe ich gesagt, das 7. Haus auf der linken Seite, vorher muss eine Bushaltestelle sein. Da war es. Sind wir reingefahren, die Frau wartete, freudestrahlend habe ich ihr erzählt von dem Zimmeraufbau in dem Haus und sie stand da. Waren Sie schon mal hier? Und ich dachte, das kann ich dir jetzt nie so sagen. Dann schmeißt die mich gleich wieder raus. Dann habe ich laufend angefangen zu fragen, ja, wenn man dann hinten hingeht, da gibt es dann 9 Windräder. Nee, sag ich, doch, da müssen 9 Windräder am Horizont stehen. Nein, das sind, ich habe sie doch gesehen. Und damit ich endlich Ruhe gebe, ist sie mit mir dorthin gegangen und siehe da, standen 9 Windräder am Horizont. Ich habe mich nur gewundert, dass diese Frau das nie gesehen hat, obwohl sie ja dort gewohnt hat. Und ich sage, woher wissen Sie das denn? Sag ich, na, die habe ich doch gesehen. Ich habe ihr immer noch nichts gesagt. Und wir sind relativ schnell abgehauen, weil ich habe mir nie getraut, ihr das zu sagen. Ich dachte, wenn du der das jetzt erklärst, dann sagt die, nee, wir lassen das mal lieber. Wir haben dann ausgemacht, im November ziehe ich hoch und sie sollte alles vorbereiten, Mietkaufvertrag. Und dann, was weiß ich, was ein Mietkaufvertrag ist. Aber sie hat mir das so gesagt und das wird schon richtig gewesen sein. Und dann sind wir dort hochgezogen. Ich habe das meinem Mann gesagt, dass ich das Haus gefunden habe, was Gott mir gezeigt hat, und dass ich dorthin gehe. Und ich habe ihm auch die Option damals offen gelassen. Und wenn du willst, wie wenn du sagst, vielleicht ist das eine neue Chance für uns, dann solltest du die Chance nutzen und wir können wirklich neu anfangen. Nicht auf dem Scherbenhaufen. Das funktioniert nie. Ich bin dann dort hochgezogen, er ist natürlich nicht mitgezogen, weil ich wusste halt nie, dass er schon eine Freundin hatte. Die ist dann bei uns eingezogen, als ich weg bin. Und da war die Sache für ihn wahrscheinlich geklärt. Ich nehme an, dass unsere Ehe vorher schon ziemlich am Bröckeln war durch das viele Arbeiten und das hat sich einfach auseinandergelebt. Dann war ich an der Ostsee, in dem Haus, was ich im Koma gesehen habe, genau dasselbe. Und mit den neuen Windrädern. Oft habe ich abends am Zaun gestanden und dort, wo die Windräder waren, war nämlich das Meer. Das wusste ich. Und davor war ein Asylantenheim. Das wusste ich nicht. Ein Jahr später kommt ein junger Mann und sagt, würdest du dich um die Familie kümmern? Das ist eine armenische Familie, die brauchen Hilfe. Mache ich. Ins Auto gestiegen, hingefahren und je mehr mir auf die Windräder zugefahren sind, hat mein Herz geballert. Ich habe gedacht, es muss irgendwas ganz Wichtiges passieren. Und dann stand die Familie vor mir und als ich die Frau und den kleinen Jungen gesehen habe, habe ich gedacht, die kennst du. Die waren in dem Kreis an dem Tisch, der im Hof stand. Und das ist ja ziemlich der Hammer. Wieso sind die hier in dieser Komurke? Das war furchtbar. An demselben Abend klopft ein Mann bei uns an die Tür und sagt, ich habe gesehen, ihr habt hier in Herrnhuter Adventstern und den erzgebirgischen Schwibbogen, das sind so der Weihnachtsschmuck, da habe ich gedacht, hier müssen Sachsen wohnen. Und dann stellt sich während unseres ziemlich kurzen Gespräches raus, er hat seine Frau bei dem Pfarrer kennengelernt, bei dem ich mich mit 19 bekehrt habe. Also da war schon wieder etwas, was der rote Faden zog sich immer weiter, immer weiter. Ich habe dann diese Familie betreut bis zu dem Tag, dass sie bleiben durften. In der Zwischenzeit ist dort ein Frauenkreis entstanden, tatsächlich in unserem Hof, im Sommer im Hof, im Winter in meiner Wohnung, bis zu dem Moment, wo es nicht mehr ging in der Wohnung, weil mehr als 25 habe ich mit Macht nie reingekriegt. Und die saßen schon sehr eng verteilt überall. Dann sind wir in die Kirchenräume gegangen bei uns und haben dort, den Kreis gibt es heute immer noch, ich bin schon ewig lange von der Ostsee weg und es gibt ihn immer noch, solche Kreise, glaube ich, kann Gott nur stiften, dass sie tatsächlich auch Bestand haben. Ja, irgendwann habe ich gespürt, du sollst von der Ostsee weggehen. Woher diese Idee kam, ich gehe nach Thüringen, ist mir völlig unbegreiflich. Aber ich habe ganz häufig bei mir im Hof gestanden und der Wind kam immer von der Ostsee, hat man gerochen, die Salzluft. Ich habe gesagt, Gott, das wirst du nicht machen. Du wirst mich hier nicht wegbringen. Und vor allem nicht nach Thüringen. Überall gehe ich hin, wohin auch immer du willst, aber nicht nach Thüringen. In der Zeit hatte ich dann, bin ja schlau, ne, in der Der oder Iduna Nova oder wie die heißt, diese Zeitung, die kirchliche, habe ich inseriert und dann meldete sich ein Mann vom Bodensee, er will missionieren gehen nach Birma. Ich wusste nichts über Birma, hätte ich das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich gedacht, der spinnt. So wie der aus dem Flugzeug kommt, wird er hops genommen. Ich bin dann tatsächlich von der Ostsee, das sind 1153 Kilometer, an den Bodensee gezogen, habe die Pflege seines Sohnes und seines Hauses übernommen, damit er nach Birma gehen kann. Nach 6 Wochen, 7 Wochen fiel ihm ein, er braucht nie nach Birma gehen. Er hat schon alles gefunden, was er gesucht hat. Sag ich, wieso? Was gibt es denn in Birma, was du hier gefunden hast? Ja, ich wollte mir auch eine Frau mitbringen. Sag, was gibt es, die zu kaufen? Also ich muss dazu sagen, dass ich bis dahin noch immer nicht wusste, was Ehe ist, was in der Ehe passiert. Nix. Alles war immer noch gelöscht. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass der dorthin gehen will, sich eine Frau mitbringen. Was für Umstände, sag ich, die findest du die nie hier? Doch, ich habe sie gefunden. Und dann wollte der mich heiraten und dann habe ich gesagt, was mache ich denn mit dir, wenn wir verheiratet sind? Ich wusste einfach nichts mit ihm anzufangen. Und das war immerhin der Anlass, mich einfach rauszuschmeißen. Das war ziemlich heftig. Da war ich doch sehr verstört, als ich nachgedacht habe, wie kann ein Mensch nach Birma gehen wollen, missionieren wollen und auf der anderen Seite schmeißt er mich raus, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit dem Kerl anfangen soll. Ich bin dann in Thüringen tatsächlich gelandet und habe auch, selbst ich habe es begriffen, dass es richtig war. Ich lebe jetzt seit 2005 in Thüringen und habe dann 2005, 2006 das erste Mal Gott dafür gedankt, dass er mich zurückgebracht hat ins Leben überhaupt. Es gab dazwischen ganz viel Tohuwabohu. 2004 ist mein Mann, damals noch verheiratet, umgefallen. 15 Minuten später war er tot. Das ging alles ganz schnell. Innerhalb von 14 Tagen war ich vom Millionär zum Bettler, weil er hatte in der Zeit so viele Schulden gemacht und der Nachlassverwaltung dieser GmbH hat dann gleich meinen Mietpark mitverkauft, weil sie es ja angeboten hat, der stand ja rum. Da hatte ich nichts mehr, absolut nichts mehr. Gott hat mir völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Das heißt, ich konnte nur noch im Vertrauen auf ihn leben, dass ich überhaupt überleben kann. Ich hatte nichts mehr. Meine Tochter war inzwischen in Israel. Nach dem Abi ist sie ein Jahr nach Israel gegangen. Die konnte mir also auch nicht helfen. Und jetzt stand ich da. Jetzt musste ich tatsächlich nach Thüringen gehen. Wie furchtbar. Heute sage ich, ach, Thüringen ist auch ein schönes Bundesland. Ja, geht schon. Und natürlich, völlig in der Mitte von Deutschland. Ideal. Was Besseres konnte mir gar nicht passieren. Denn alle meine Reisen sind immer alle irgendwie gleich lang. Außer wenn ich in die Schweiz komme, da sind sie 200 Kilometer länger. Also, aber das macht ja trotzdem Spaß. Ich bin gerne gekommen. Und da sage ich euch auch noch was dann dazu, dass das wirklich, wie für mich war das wie ein Sechser im Lotto, hierher zu kommen. Als mein Interview bei Wunder heute aufgenommen wurde, hat der Andreas Lange gesagt, Carmen, glaub mir, die Schweizer laden dich ein. Aber es dauert. Du musst einfach Geduld haben. Okay. Sag ich, habe ich. Dann habe ich ein einziges Mal gebetet, Herr, wenn du mich wirklich in die Schweiz schickst, bitte zuallererst ins Berner Oberland. Heute bin ich hier. Also, besser kann es gar nicht gehen. Ja, ich war dann also in Thüringen und wie das so ist, ja, mein Pfarrer sieht, dass ich einen Zettel in die Hand nehme, theologischer Grundkurs, gleich wieder hingelegt, aber er hatte diesen Moment hat er im Blick gehabt, logisch, als Pfarrer. Ne? Und sofort wurde ich angemeldet. Ich bin also dann zum Studium gefahren nach Stuttgart-Giebel, habe dort Laienprediger gemacht, so ein Fernstudium, immer mit zweimal im Monat, 14 Tage dort. War gut, ich habe es bloß nie gebraucht. Weil ich habe nämlich vom ersten Sonntag, wo ich den Unterricht angefangen hatte und dann zu Hause war, sofort angefangen zu predigen. Der Pastor hat gesagt, du hast dich jetzt zum Studium angemeldet, dann klappt das. Hat auch geklappt, erstaunlicherweise. Ich habe dann dieses Studium gemacht und in der Zwischenzeit, in den 2 Jahren, hatte ich ein Erlebnis, das war schon ziemlich krass. Gleich am Anfang hatte ich nämlich eine Frau in Gelterkinden, das ist im Norden der Schweiz, kennengelernt, zu der sollte ich unbedingt ziehen. Die hat alles Mögliche angestellt, dass ich dorthin ziehe. Die war alleinstehend, hatte ein riesengroßes Haus voller Katzen und einen Kuhstall voller Kühe. Und die hatte aber niemanden, die hatte niemanden, die hatte keine Kinder, keinen Mann, nichts. Ich sollte, und weil sie gewusst hat, ich habe mal so einen Beruf gemacht, ich habe es dort auch probiert, ich konnte tatsächlich noch melken, hatte mich dorthin bestellt und eben oft wieder so eine Annonce hin. Ich dachte, irgendwas muss passieren. Und zeitgleich hatte ich ein Angebot von einem Pastor aus Gelterkinden. Ich weiß nur noch seinen Vornamen, Johannes. Und der hat mich gebeten, ich soll dorthin kommen, ich kann dort wohnen und soll mit ihm Gemeinde aufbauen. Die Gaben, die ich habe, die braucht er. Okay, habe ich gedacht, da will jemand nur was von dir. Vorsicht. Zeitgleich war ich in Siloa eine Woche. Kennt jemand von euch Siloa Neufrankenroda? Das ist eine Familienkommunität, die machen Kinder- und Jugendarbeit und auch für Erwachsene Freizeiten, haben eine Biolandwirtschaft und Bio-Obstanbau. Die haben die größte Zebu-Herde in Deutschland und es ist ein super guter Haufen, sage ich mal so. Außer in der Woche, wo ich dort war, weil mein Pastor brauchte nämlich unbedingt mal sein Gästezimmer und hat mich eine Woche nach Siloa geschickt. Da war eine Vorbereitungswoche für irgendein Fest, was weiß denn ich, was ein Blütenfest ist. Das war Stress pur, die ganze Woche. Ich habe gedacht, die sind doch verrückt. Wenn die so arbeiten, sind die doch völlig durchgeknallt. Und am Samstag komme ich auf den Hof und sehe plötzlich da tausende Menschen mit alten Klamotten, die niemand anzieht. Weil das Blütenfest war nämlich das einzige christliche Mittelalterfest. Und da wusste ich, Mensch, bist du jetzt hier wirklich richtig? Das kann doch nicht sein. Gott schickt dich doch nie in so einen Stress. Am Sonntag früh kommt der Leiter der Kinder- und Jugendarbeit und fragt, Carmen, könntest du dir vorstellen, mit allem, was du hast und bist, dich hier einzubringen und Hausmutter machen? Ich sage, nö, niemals. Mittag kommt der Leiter der Landwirtschaft und fragt mich wortwörtlich dasselbe. Ha, dachte ich, die haben sich abgesprochen. Sag ich, nee, ich glaube es eher nicht. Und abends kommt der Pfarrer der Gemeinde und fragt mich das nochmal. Da hat sogar mein Gehirn angefangen zu arbeiten und ich habe gedacht, ja, wie war denn das mit Jesus und Petrus? Er hat ihn dreimal gefragt und erst dann hat er ihn gesegnet. Er wollte es dreimal hören. Okay, sag ich, überleg's mir, weil ich wusste, nächste Woche fliegst du nach Israel, heiliges Land, kriegst du Antwort. Denkst du, Puppe? Keine Antwort kam. Ich bin dann in Tel Aviv wieder abgeflogen, habe vorher zu meiner Tochter gesagt, wir müssen unbedingt beten. Ich muss wissen, wenn ich zurück bin, was ich tun soll. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja ganz schlau, ne? Du stellst Gott einfach wie ein Ultimatum oder fließt oder so. Und du machst es natürlich für dich zum Vorteil. Und das Verrückteste, das machst du für Siloa, weil den Stress willst du ja nie haben. Und das Einfache lässt du für die Schweiz übrig. Und da gehst du dann in die Schweiz, hast du cool, schön, toll. Nichts ist passiert auf dem Flug, alles blieb ruhig. Ich habe gebetet vorher, Herr, wenn du heute etwas passieren lässt, was mir das Blut in den Adern gefrieren lässt, dann weiß ich, ich soll nach Siloa gehen. Weil ich dachte, das wird er nie machen. Ne? Ja, man sollte vorsichtig sein. Gott nimmt Gebete ernst. Ich war dann, bin dann dort in mein Auto gestiegen, zurückgefahren, war noch auf der hessischen Seite Richtung Thüringen und überhole einen LKW. Ich hatte das Gefühl, der hört überhaupt nie auf. Und bin vorn bei seiner Vorderachse, da explodiert neben mir sein Reifen. Also da, wenn man mir da Blut abgenommen hätte, wäre es wahrscheinlich in Würfeln gekommen. Ich habe gezittert am ganzen Leib, weil ich kam gerade aus Israel, wo da an jeder Ecke sowieso aufpasst, eine Menschenansammlung, steht vielleicht eine Aktentasche rum, wo geht die nächste Rakete hoch oder sonst was. Ne? Und dann explodiert neben mir dieser Reifen. Hinter mir kam plötzlich kein Auto mehr, der stand dann quer an der Leitplanke mit der Schnauze. Ich wusste genau, was passiert wäre, wenn es vielleicht ein, zwei Achsen weiter hinten geknallt hätte. Ja, ich bin dann langsam losgezuckelt nach Thüringen zu meinem Pastor, habe ihm das erzählt, der hat sofort zum Hörer gegriffen, es war abends um 11, hat den Pastor von Siloa aus dem Bett geholt und hat gesagt, wir müssen uns morgen treffen, einen Arbeitsvertrag machen. Ich habe keine Lust mehr auf Überraschung. Dann habe ich den Arbeitsvertrag gemacht und tatsächlich habe ich dann als Hausmutter 2 Jahre dort gearbeitet, nebenbei dieses Studium gemacht und jeden Sonntag, wenn ich konnte, wenn ich frei hatte, gepredigt. Irgendwann kam dann der Vereinspfarrer dort und hat gesagt, willst du eine 5 Jahre verlängern? Sag ich, nee. Ich habe es deutlich gehört, neben mir, als dieser Reifen explodiert ist, hat einer gesagt, 2 Jahre nach Siloa. Sag ich, das werde ich nicht unterbieten und auch nie überbieten. Und tatsächlich, ich habe dann noch dafür gesorgt, dass eine neue Hausmutter kommt und am letzten Arbeitstag hatte ich einen Schlaganfall. Ruhe war. Nichts predigen, nichts mehr Auto fahren, schön Ruhe und das ganze 1,5 Jahre. Gott hat mich so in die Ruhe und sich immer näher gezogen. In den 1,5 Jahren habe ich mehr begriffen wie die ganzen Jahre zuvor und ich habe gewusst, warum ich überhaupt da bin. Es war natürlich schwierig mit einem Schlaganfall, halbseitig gelähmt, ich konnte nicht mehr Gitarre spielen, nichts ging mehr. Die Wörter habe ich ganz häufig von hinten nach vorn gesagt. Jeder hat gedacht, ich spreche plötzlich eine andere Sprache. Aber dabei, ich habe das richtig gehört und bei den Leuten ist völlig verkehrt angekommen. Es ist verrückt, was das Gehirn machen kann. Erstaunlich. Ja, die anderthalb Jahre waren rum. Mein Pastor war inzwischen versetzt worden nach Braunfels, das ist bei Wetzlar in Hessen. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, hör mal, war dann noch ein halbes Jahr später, kannst du mal zu mir kommen in die Gemeinde, machst du mal einen Kindergottesdienst, erzählst ein bisschen was über Kinder helfen Kinder. Das habe ich schon Jahre vorher gemacht. Ja, so ich mache ich, wo Kinder dann für ein Projekt basteln, sammeln, damit den Kindern im fernen Land geholfen wird. Und wenn du dann eh mal da bist, dann ging es los. Als erstes müsstest du mal beim Gottesdienst noch mit der Vertreterin vom ERF reden, da gibst du der mal ein Interview über Kinder helfen Kinder, sag ich, mache ich. Am Sonntag früh ist ein Frühstück für Leute, die so ein bisschen am Rand sind und eben nicht so richtig zur Gemeinde gehören, erzählst du deine Geschichte, sag ich, mache ich. Und dann machst du den Kindergottesdienst und wenn du nach Hause fährst am Sonntag, würdest du dann Laubach noch einen Anbetungsgottesdienst machen, sag ich, aber dann ist gut, ne? Dann reicht's. Denn dann war ich schon wieder in dieser Tretmühle drin. Ich habe ihm auch gesagt, das mache ich jetzt, aber das ist das letzte Mal, dass ich das tue. Er hat mich auch nie wieder gefragt. Ging auch nicht mehr. Ich habe dann dieses Interview gemacht und diese Frau vom ERF hat sich das nur 5 Minuten meine Sprache angehört und hat gesagt, wo kommen Sie denn her? Sie sind doch keine Thüringerin. Das ist für mich immer, egal wo ich war, das Zeichen gewesen, dass ich sage, erzähl deine Geschichte. Habe ich gemacht. Brauchte ich auch nicht lange reden. Ich habe eine Kollegin, die macht diese Sendung Hof mit Himmel. Würdest du mit der mal reden? Sag ich, mache ich. Ich dachte, interessiert sich eh keiner dafür. Dann habe ich noch eine Freundin, die macht die Sendung im Radio, Glaube erlebt, gelebt. Würdest du die auch machen? Sag ich, ja, sag so ruhig Bescheid. 2 Tage später haben die beiden mich angerufen, wir haben Termine gemacht, ich bin hingefahren, die Aufnahmen gemacht, die waren bei mir, haben Fernsehaufnahmen gemacht. Im Mai und Juni sind die Sendungen ins Fernsehen und ins Radio gekommen und im November habe ich einen Anruf bekommen von einer Seniorengruppe aus Erfurt. Dann bin ich dorthin gefahren und da saßen 6 alte Damen und ein Herr und ich stand da und denke, hä? Die kennst du doch. Und habe dann so meine Geschichte erzählt. Natürlich alles in Kurzform. Und das war wirklich das Erste. Und dann ging es los im April. Das Jahr drauf ging es los mit Christen im Beruf. Und seitdem geht das ohne Abbruch. Also dieses Jahr habe ich 35 Vorträge und hatte auch vor 2 Jahren das Interview in Wunder heute TV. Weiß ich nicht, ob das jemand kennt von euch. Ist ganz gut, dieser Sender sollte man angucken. Immerhin haben schon über 100.000 Leute mein Video angesehen. Also die Leute haben ja Fragen. Ja, im Grunde genommen ist das der Grobdurchgang durch meine Geschichte, denn ich bin ja immer noch unterwegs, sonst wäre ich ja nie hier. Wie lebe ich denn heute? Immer noch so wie nach dem ersten Tag des Unfalls, immer noch im Vertrauen auf Gott. Anders kann ich gar nicht. Ich habe mich so dran gewöhnt, ich will ihn nicht mehr missen. Und ich kann jedem, der hier drin sitzt und sich noch nicht entschieden hat, empfehlen, wartet nie so lange. Ich brauche euch nicht mal Angst machen, weil ich es nämlich selbst erlebt habe. Ich rede von dem, was ich erlebt habe. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Das geht einfach nicht mehr. Also entscheide dich zeitig genug. Es gibt genug Leute hier, wo du hingehen kannst, mit denen beten kannst und sagen, die hatte recht, jetzt habe ich die Schnauze voll von meinem alten Leben, jetzt fange ich neu an. Wartet nie so ewig, auch wenn ihr vielleicht eingeschlafen seid. Ich weiß, der sonntägliche Kirchenschlaf ist der gesündeste, aber nicht immer der beste. Also, überlegt es euch gut, was ihr da tut. Ich kann es nur empfehlen, mit Gott zu gehen durchs Leben. Ich tue das auch und ich lebe heute immer noch fast von der Hand in den Mund. Ein Beispiel, mein Auto war kaputt. Achso, erst erzähle ich euch, wie ich zum Autofahren wieder gekommen bin. Es war ja nicht so einfach, ich wusste ja nie, dass ich Auto fahren kann. Mein Bruder hat mit mir in der Ostsee gewohnt und ist mit seinem Auto auf Rügen, sind wir unterwegs gewesen. Und Rügen hat ja wunderschöne Alleenstraßen mit Kopfsteinpflaster. Und da muss man auch in Audi schonen. Schön langsam. Und just in dem Moment, wo es mir am meisten auf den Senkel gegangen ist, das Gezuckel, kam die Erinnerung wieder. Und ich habe gesagt, fahr mal rechts ran. Steig aus, geh auf meinen Platz, jetzt fahre ich, weil dein Gezuckel geht mir so auf den Geist, das hält niemand aus. Ich bin 3 Jahre kein Auto gefahren. Ich wusste erst, dass ich es kann, habe mich reingesetzt, bin gefahren, als wäre ich gerade mal Pullerpause gehabt oder so. Ja? Also es war ganz normal, ähnlich mit dem Gitarrespielen. 5 Jahre später probiert meine vom Pastor die Frau ein Lied und immer an derselben Stelle falsch. Ich habe gedacht, ich kann es mir nicht mehr anhören. Bin hingegangen, habe gesagt, gib her, ich zeig dir, wie es geht. Wie? Du spielst Gitarre? Ich spiele schon immer Gitarre. Also phänomenal ist natürlich bei so einem Gehirn, wenn die Erinnerung da ist, weiß man nicht mehr, dass man es vergessen hatte. Es ist einfach da, der Strom fließt wieder ganz normal. Ja, mit dem Autofahren, das ist natürlich so eine interessante Sache. Ich fahre immer noch schnell gern Auto. Ich glaube, ich bin immer gern schnell Auto gefahren. Und jetzt fahre ich wieder schnell gern Auto. Gern schnell oder so rum. Ich habe auch inzwischen ein Buch geschrieben, weil ich kann euch überhaupt nie alles erzählen. Das geht nie. Wir würden hier wahrscheinlich mehrere Nächte sitzen, denn tagsüber wollt ihr ja arbeiten gehen. Und deshalb habe ich mir ich habe mich von Gott da ganz und gar führen lassen, erstmal schon mit der Lektorin. Der gute große Brunnen Verlag hat keinen Lektor gehabt für mich. Niemand wollte dieses Buch lektorieren, niemand hat sich rangetraut. Ich weiß nicht, ob es denen zu deutlich war oder wie auch immer. Egal. Irgendwann nach einem Jahr habe ich gesagt, Gott, jetzt musst du mir eine Lektorin geben. Ich weiß gar nicht, wie ich so eine finden kann. Geht gar nicht. Und dann war ich in Rickenbach, in Deutschland, in Rickenbach, zu einem Vortrag und da sitzt eine Frau drin, die kannte ich nie. Und wo ich fertig war, macht sie so. Ich dachte, vielleicht hat sie gefallen. Und sie kommt zu mir und fragt mich genau die Frage, die ich bestimmt nicht hören wollte, ob ich schon ein Buch geschrieben habe. Boah, dachte ich, kann doch nicht sein. Dann sage ich, ja, ich habe angefangen, das stimmt, aber es gibt keinen Lektor. Was? Super, kann ich Ihr Buch lektorieren? Aha, habe ich gedacht, so funktioniert das. Du musst es also Gott nur abgeben, such du mal für mich und dann kriege ich auch einen. Dasselbe war mit dem Verlag. Ich habe keinen Verlag gefunden. Ich habe wunderbare Kritiken bekommen, vom Fontis zum Beispiel, ganz tolle Kritik, wo ich gedacht, das verstehe ich überhaupt nie. Die können das Buch nie drucken und finden es toll. Warum machen sie es dann nie? Ich habe jetzt jedenfalls einen gefunden und da ist wieder so diese Sache, Vertrauen auf Gott. Das kostet natürlich Geld und Buchdrucken ist echt teuer, kann ich euch sagen. Und wenn man kein Geld hat, noch schlimmer. Ganz logisch. Ich habe dann einfach gesagt, gut, dann zeig mir den Weg, wie es gehen soll. Ich habe die Menschen, die ich kenne, angesprochen. Wenn du willst, hilf mir, dass dieses Buch erscheinen kann. Ich brauche 6.500 Euro. Und ich habe schon 3.000 zusammen. Es ging ganz schnell. Da sind Leute dabei wie mein Tierarzt. Zu Tierärzten habe ich schon immer ein gutes Verhältnis. Und der hat mich beim letzten Mal begrüßt, nicht mit guten Morgen, wo ich reinkomme, sondern ist das Buch fertig. Bei dem war ich jetzt und habe gesagt, jetzt ist es fertig, es muss jetzt nur gedruckt werden und wenn du möchtest, hilf mir. Ich habe meinen Brief in die Hand gedrückt, ihr könnt dann alle so einen Brief bekommen. Und er hat mir dann Geld überwiesen und nicht gerade wenig, da habe ich gestaunt. Weil es liegt ihm wahrscheinlich ganz sehr am Herzen, dass dieses Buch auch rauskommt, weil er ist nämlich auch Christ. Ja, das ist das Erste. Das Nächste, was ich euch sagen möchte, ich weiß nicht, wird das hier aufgenommen? Dann braucht ihr meine CD. Also wenn ihr die CD vom Interview vom ERF haben wollt, könnt ihr gerne eine bekommen. Kostet auch nur 3 Euro. Und ich habe auf jeden Fall noch welche mit. Ist natürlich kein so ein Vortrag, sondern ein reines Interview von Profis. Ich habe es nämlich gemeint. Genau, das war ja dort im Radio und die wissen schon, was sie da fragen müssen. Ja, eigentlich bin ich jetzt so ziemlich fertig. Pferdsch ist sächsisch. Und stand am Blauen Wunder, als es fertig war, heißt nämlich fertig, als sie die Brücke völlig renoviert haben, war ein riesengroßes Plakat und stand dran, Pferdsch. Das ist ein gutes Wort, das kann man sich merken. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ich bin noch da, auf jeden Fall ganz Ohr, wenn ihr Gebet braucht. Es sind noch mehr Leute da, die das hier können. Auf jeden Fall, ihr habt ja, wie ich gesehen und gehört habe, vor allen Dingen eine super intakte Jugend. Das fehlt bei uns komplett. Haben wir gar nicht. Ich bin die Jüngste in unserer Gemeinde. Die Allerjüngste und ich werde nächstes Jahr 60. Also, könnt ihr euch vorstellen, zum Gottesdienst kommen ungefähr 7, 8 Leute, was wir für einen Altersdurchschnitt haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass Gott diese Kirche nicht sterben lässt. Ich gehöre übrigens zur evangelisch-methodistischen Kirche und war ganz entsetzt, als ich heute gehört habe, dass die Kirche in Adelboden verkauft ist. Aber das passiert in Deutschland bei uns ständig. Die Kirchen werden verkauft, die Mitglieder immer weniger. Muss man was tun? Da kann man nicht zugucken. Da muss man Gott mal ein bisschen Raum lassen und nicht immer nach unserem Kopf arbeiten. Also, wenn ihr jetzt keine Fragen habt, keine nötigen Fragen, setze ich mich einfach hin. Gut, okay.